Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, be the change, mein Motto, unser Motto in der Gemeinde hier für diese Weihnachtszeit. Was steckt dahinter? Eigentlich nur dieser Gedanke, mach's wie er, werde Mensch. Das ist eine interessante Herausforderung, mal darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich? Ich gehe ganz, ganz stark von dieser Überzeugung aus, und für mich ist es mehr als eine Überzeugung, es ist eine Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe und die ich immer wieder beobachtet habe. In dem Moment, wo Menschen ihr Herz öffnen für Jesus, für diese, ja, wie soll ich mal sagen, Jesus ist ja nicht einfach nur ein Religionsstifter gewesen. Jesus ist die Kraft, die dieses Universum zusammenhält. Und ich schnüffel ja immer so ein bisschen gerne so in verschiedenen Wissenschaftsbereichen, und ich finde das immer total interessant, was man da so alles entdeckt und herausfindet. Und dass man zum Beispiel feststellt, dass Quantenphysiker feststellen, dass es wie so ein Feld gibt, was die ganze Materie im ganzen Universum durchdringt. So eine Art Energiefeld, Informationsfeld, und das ist doch faszinierend, gell? Und ich meine, genau das beschreibt die Bibel. Die Bibel beschreibt, dass in ihm alles besteht. In ihm leben, wirken und sind wir. Ja? Er ist vor allem, alles ist durch ihn entstanden und alles ist für ihn entstanden. Alles bewegt sich in ihm, besteht in ihm. Das finde ich so faszinierend. Aber es ist ja nicht nur diese Kraft in dem Universum, sondern es ist diese gewaltige Kraft der Liebe, der Besonnenheit, der Güte. Und so weiter. Diese Herrlichkeit, diese Schönheit. Und es ist meine tiefste Überzeugung, dass diese Kraft nicht allein sein will. Und das ist der tiefste Sinn von Weihnachten. Diese leidenschaftliche Liebe, diese Kraft, Dinge zu verändern, zu erneuern, die will nicht alleine bleiben. Die sucht Gefäße, die sucht offene Herzen. Wir kennen es aus der Weihnachtsgeschichte, dass Maria und Josef diese Herberge suchen, wo sie übernachten können. Und das ist eigentlich eine wunderschöne Metapher. Gott ist unterwegs und er sucht eine Herberge. Und er sucht sie nicht in irgendwelchen Gebäuden, noch nicht mal in Kirchen, sondern in offenen Herzen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wo immer diese Kraft Raum findet, sich ausbreiten darf, verändert sie die Welt. Und ich glaube, unsere Welt braucht dringend Veränderung. Und hier ist ein wichtiger Schlüssel. Deshalb, be the change. Mach's wie er, werde Mensch. Geht so wie ihr miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht darauf, auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihm in den Himmel erhoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Dieser Text ist ein sehr geheimnisvoller Text. Was hier beschrieben wird, ist ein Mysterium, was im Prinzip kein Mensch verstehen kann. Weil keiner kann es nachvollziehen, was es für Christus bedeutet hat, Mensch zu werden. Er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Wörtlich könnte man sogar wiedergeben, er hat sich selbst entleert, ausgeschüttet. Und das sehen wir, wenn wir die Evangelien lesen, in verschiedenen Situationen, auch ganz praktisch, wie er sich ausgeschüttet hat, wie er sich hingegeben hat, wie er sich eingelassen hat auf Menschen. Wir sehen das in einer extravaganten, außergewöhnlichen Großzügigkeit. Er hat sich auf Partys rumgetrieben, wo andere Leute, die frommen Leute, gesagt haben, mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Die sollen von uns bleiben. Und das ging wohl sogar so weit, ich weiß ja nicht wie weit, ne, aber immerhin haben sie ihn dann Fresser und Weinsäufer genannt. Ja, auf Hochzeiten hat er dafür gesorgt, dass die Leute endlich mal einen gescheiten Wein auf den Tisch kriegen können. Na, wenn das nicht eine Form von Mitgefühl ist, ja. So, wenn da Leute waren, die zu versorgen waren mit Nahrung, da gibt es die Geschichten von 5.000 und 4.000. Und als er die mit Nahrung versorgt hatten, am Anfang war nichts da, vielleicht eine Handvoll Fische und Brot. Und als sie hinterher fertig waren mit dem Mahl, hatten sie so viel übrig und wieder eingesammelt, das hat noch eine halbe Monatsration fürs Team. Also irgendwo sehen wir immer wieder diese Überschwänglichkeit, diese Extravaganz, diese Großzügigkeit. Ganz besonders als diese Frau kam, die so ein tolles Beispiel ist von, wenn Jesus das Herz eines Menschen berühren kann, was sich da öffnet, was sich da verändert. Diese Frau kommt, als sie mal so mittendrin in ihrer Männergesellschaft sind, kommt sie mit dazu. Das war natürlich schon an sich ein Störfaktor. Ja, was macht die hier? Und manch einer hat so auch noch seinen Teil dazu gedacht. Die war ja bekannt für andere Sachen. Und dann kommt die. Und ich finde es immer wieder krass. Jedes Mal, wenn ich an diese Geschichte denke oder sie erzähle, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ich meine, stell dir mal vor, ein Parfüm. Ein Fläschchen Öl, die so teuer ist wie ein ganzes Jahresgehalt. Und das schüttet die einfach aus über ihn. Salbt ihn damit. Also wenn du nicht weißt, was du in der Bibel lesen sollst, dann lies mal diese Geschichte. Und lass dich mal von dieser Geschichte berühren. Weil da passiert was, da knallt's, da wird was bewegt im Herzen, wenn du das spüren kannst, was da abgegangen ist. Was hat diese Frau dazu bewegt, ein ganzes Jahresgehalt auf den Kopf zu hauen, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, und die Jünger beschweren sich natürlich. Ja, besonders, ja, na lassen wir das mal weg. Jedenfalls beschweren sich die Jünger und sagen, Mensch, das Geld hätte man doch lieber für die Armen geben können. Ja, diese Verhältnismäßigkeit, dann ist so dieses vernünftige Denken, vielleicht auch ein bisschen noch religiöses Denken. Und aber da sehen wir diese Extravaganz. Wenn Jesus sagt, hey Leute, was denkt ihr? Ihr denkt in Mangelkategorien. Aber ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in überfließender Fülle und Vielfalt. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt, weil ich das Leben bin und mich ausgieße, mich entleere, damit ihr dieses Leben empfangen könnt. So extravagante, außergewöhnliche Großzügigkeit. Aber nicht nur das. Dieser Gedanke, dass er gekommen ist und sich entäußerte, sich entleert hat, zeigt sich noch in einem anderen Phänomen. Beschrieben im Markus-Evangelium unter anderem Kapitel 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Gerade auch hier wird deutlich, wie ernst es Jesus war, sich selbst zu entäußern, sich selbst zu entleeren. Er, die Majestät, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Jede Form von Reichtum, Pracht und Schönheit und Fülle, die du dir vorstellen kannst, ist ein erbärmliches, mickriges Stückchen im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er tatsächlich hat. Wir sind nicht in der Lage, auch nur annähernd uns das vorstellen zu können. Und diese Majestät, diese Größe, die dieses Universum geschaffen hat und dich geschaffen hat, der nimmt eine Haltung ein, die gerade genau das Gegenteil ist von dem, was er vorher gelebt hat. Die Haltung und das Leben eines Dieners. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, wozu er das Recht gehabt hätte. Aber er entäußerte sich selbst und ist gekommen, um zu dienen und sein Leben als ein Lösegeld zu geben. Dieser Begriff Lösegeld ist echt interessant, weil der stammt tatsächlich aus dieser Praxis, dass, die es damals auch gab. Es gab ja tatsächlich Sklaven, Hausdiener. Da gab es auch verschiedene Abstufungen. Besonders durch die römische Kultur ist das natürlich mit ins Land gekommen. Aber es gab es halt auch vorher, aber diese Abstufungen halt. Und es gab halt tatsächlich auch die Praxis, dass man einen Sklaven freikaufen konnte. Und genau dieser Begriff steckt hier drin, dass Jesus sein Leben ausgegossen hat, um uns freizukaufen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, ja, aber von was? Sklaverei? Ich meine, wir haben jetzt hier, zumindest die meisten Leute hier in diesem Raum, haben vielleicht wenig oder bis gar keine Berührung mit echter Sklaverei. Aber wir wissen ja, dass Menschenhandel längst kein Problem der Vergangenheit ist, sondern aktueller denn je. Schockierenderweise. Aber das ist ein anderes Thema. So, der Punkt ist der, wovon will Jesus uns freikaufen? Da gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt hat mit der Ewigkeit zu tun. Die leidenschaftliche Liebe Gottes bezieht sich nicht auf das Leben von Menschen auf diesem Planeten alleine, sondern er ist so versessen darauf, in dieser Liebesgemeinschaft zu leben mit uns, dass er sagt, dafür haben wir eine ganze Ewigkeit Zeit. Und ganz ehrlich, so manche Themen und Herausforderungen in unserem Leben lassen sich nur wirklich auflösen und verstehen, wenn wir sie aus der Perspektive der Ewigkeit betrachten. Aber es geht nicht nur um die Ewigkeit im Sinne von nach dem Tod, sondern es geht auch um die Ewigkeit, die jetzt hier in unserem Leben stattfindet. Jesus sagt ja bekanntlich, dass das ewige Leben ist, nicht das, was nach dem Tod stattfindet, sondern das ist das ewige Leben, dass sie dich und den, den du gesandt hast, erkennen. Und dieses Erkennen meint nicht Erkennen mit dem Kopf, so wie wenn ich dir irgendeine Formel erkläre oder einen Sachverhalt erkläre und du merkst, okay, es strapaziert jetzt vielleicht gerade mein Hirn ein bisschen, aber ich kann es erkennen, ich kann es verstehen. Diese Art von Erkennen, die hier beschrieben wird, ist eine Erfahrung, eine Begegnung, die ich habe. Und aufgrund dieser Begegnung erkenne ich etwas. Und diese Begegnung fängt an, mich zu bewegen, fängt an, mich zu verändern. Das Problem, was das Neue Testament uns beschreibt, ist, dass wir letztendlich von Gott getrennt sind. Und durch dieses Getrenntsein von Gott ist unser Wesen von dem Wesen Gottes entfremdet. Und weil es von dem Wesen Gottes entfremdet ist, hat es sehr viele Strategien gelernt, wie man sich so durchsetzt im Leben, wie man dafür sorgt, dass man nicht zu kurz kommt, wie man dafür sorgt, dass Sicherheit da ist im Haus, wie man dafür sorgt, dass man vielleicht Zuneigung und Anerkennung bekommt, wie man sich irgendwie halt so durchschlängelt durchs Leben. Ich nenne das gern die Ego-Natur des Menschen. Die Ego-Natur des Menschen ist die Natur, die wir uns angeeignet haben, aufgrund der Trennung von Gott, aufgrund dieser Entfremdung vom Wesen seiner Liebe. Und von genau diesen Strukturen. Und ich glaube, die meisten Menschen, also ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht an irgendeinem Punkt unter bestimmten Strukturen seiner Persönlichkeit oder seines Wesens gelitten hat. Manchmal sind es Ängste, manchmal sind es Sorgen, manchmal sind es bestimmte Verhaltensweisen, die man irgendwie einfach nicht in den Griff kriegt. Manchmal sind es so Süchteleien, die man sich angeeignet hat und. Und gerade wenn es ums Thema Beziehungen geht, nirgendwo sonst merkt man diese Natur stärker, als wenn es um Beziehungen geht, ums Miteinander geht. Wenn zwei Egos gegeneinander arbeiten und gegeneinander versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Manchmal gelingt es ja, einen klugen Kompromiss zu bekommen, strategisch, politisch. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Das baut nicht eine tiefe Beziehung, in der man sich frei und offen begegnet, sich bedingungslos annimmt. So, das ist, wovon Jesus uns freikaufen will. Und er will uns ein Leben ermöglichen, wo wir durch diese Beziehung, durch diese Gemeinschaft mit ihm verändert werden, ein Bewusstsein entwickeln für diese Strukturen. Und ich möchte uns heute ein paar ganz praktische Schritte noch dahin geben, die uns helfen, in diesem Weg mit Gott unterwegs zu sein. Ganz, ganz praktisch. Und zwar Lukas Kapitel 16, Vers 10. Wer in den kleinen Dingen treu ist, wird es auch in großen Dingen sein. Wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der wird auch in großen nicht treu sein. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr nicht treu verwaltet, was euch noch gar nicht gehört, wer wird euch euer wahres Eigentum geben? Im weiteren Verlauf von diesem Text heißt es dann noch, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder wirst du den einen dienen und den anderen hassen oder umgekehrt. Und da merken wir, in diesem Text geht es um eine Ausrichtung im Leben. Klarheit, klare Entscheidungen, die ich treffe in meinem Herzen. Nicht einfach nur getrieben zu sein von dem, was das Leben so bringt, sondern eine klare Ausrichtung zu sagen, ja, das ist, dem diene ich. Und es fängt ganz praktisch an. Wer im Kleinen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und da beschummeln wir uns ja ganz oft selber. Wo wir denken, naja, es ist nicht so wichtig. Nehmen wir nicht so wichtig, ist zu gering, um wichtig genommen zu werden. Und jetzt muss ich natürlich ein bisschen was einschieben. Menschen sind ja unterschiedlich, bekanntlicherweise. Und gerade jetzt in diesem Bereich und auch in dem nächsten Punkt, der dann gleich kommt, da muss man Folgendes einfach wissen. Es gibt Menschen, die haben ein Gewissen wie eine Briefwaage. Kleinste Ungereimtheiten fallen ihnen sofort auf und beunruhigen sie. Dann gibt es Menschen, die haben ein Gewissen, das gleicht eher einer LKW-Waage. Die gehen über solche Dinge hinweg und denken, wo ist das Problem? Ich weiß nicht so genau, wo du gerade so hängst, wo deine Gewissenssensibilität ist. Und es ist okay. Aber das Interessante ist, wenn du in diese offene Gemeinschaft mit Jesus kommst, fängt da auch an, sich etwas in deinem Gewissen zu bewegen, wo du merkst, okay, da entsteht eine Sensibilität. Ein neuer Blick auf Dinge. Und in diesem Punkt, es geht nicht darum, irgendeinen perfektionistischen Maßstab zu erreichen, sondern was ist dein Thema? Was ist dein nächster Schritt? Wo neigst du dazu, zu sagen, ach, nehme ich nicht so ernst, nehme ich nicht so wichtig? Und es wäre besser, du würdest das vielleicht doch mal etwas genauer nehmen. Wo ist dein nächster Schritt? Warum ist das wichtig? Weil du dadurch wächst. Manchmal haben wir die Vorstellung, so mit Gott unterwegs zu sein und mit Gott zu wachsen. Am besten ist, wenn Gott so richtig reinknallt mit dem Heiligen Geist und dann macht's Knallbumm, so wie wenn Harry Potter seinen Zauberstab schwingt und alles ist wunderbar. Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Manchmal berührt Gott Menschen tatsächlich so. Das passiert, keine Frage. Aber der normale Weg des Wachstums, des gesunden Wachstums, geschieht durch ganz praktische Dinge. Treue im Kleinen, dann wächst sich, entwickelt sich, Charakterstärke nennt man sowas. Persönlichkeit. Ja, und da entwickelt sich was. Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, ungerechter Mammon, Finanzen, und eigentlich geht es um alles, was mit Ressourcen zu tun hat. Wie gehen wir mit Ressourcen um? Wie gehen wir mit Finanzen um? Und ich glaube, das hat auch was mit Ausrichtung zu tun. Wofür lebe ich? Es geht jetzt nicht darum, korrekt zu sein im Sinne eines Buchhalters. Bei allem Respekt. Okay? Für mich sind Leute, die Buchhaltung lieben, wie Menschen von einem anderen Stern. Ich bewundere sie zutiefst. Also mit großer Ehrfurcht, größtem Respekt. Aber versteht ihr, es geht jetzt nicht um Treue in diesem Sinne, sondern es geht darum, habe ich ein Verständnis, wofür Ressourcen, die Gott mir gegeben hat, da sind? Setze ich Ressourcen ein für etwas, was Sinn macht, was zielgerichtet ist? Habe ich einen Fokus fürs Leben? Orientierung gibt uns die Bibel im Neuen Testament. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann werden euch andere Dinge hinzugegeben werden. Das heißt, dadurch, dass ich innerlich diesen Fokus setze, diese Priorität habe, ordnet sich mein Umfeld und Dinge kommen plötzlich in mein Leben hinein, an die wäre ich vorher nicht rangekommen. Und es hat einzig damit zu tun, dass mein Herz diesen Fokus gesetzt hat. Und das ist gemeint mit Treue. Treue meint, dass ich ein klares, ein bewusstes Verständnis habe, dass Ressourcen, die mir gegeben sind, einem Ziel, einem Zweck dienen sollen. Und dass ich lerne, sie auch entsprechend einzusetzen. Wenn ihr nicht das treu verwaltet, was euch noch nicht gehört, oh, das geht so richtig gegen unsere Ego-Natur. Was ist oft die Standardfrage, was springt für mich dabei raus? Was bringt mir das? Und genau um entgegen dieser Tendenz, dieser Natur zu gehen, zu denken, was springt für mich daraus? Was bringt mir das? Braucht es die Bereitschaft zu geben, was jemand anderem was bringt? Und mir vielleicht im Moment erstmal gar nichts. Worum geht's? Es geht darum, dass unsere menschliche Natur, die in der Regel selbstsüchtig angelegt ist, selbsterhaltend, dass sie verändert werden kann. Und wie gesagt, das Fundament ist immer diese persönliche Begegnung mit Gott, die mich dahingehend verändert. Paulus war dieser Gedanke sehr, sehr wichtig und er verbindet das mit dem Gedanken, weshalb Jesus sich so entäußert hat. Er sagt es im Galaterbrief, Kapitel 5, 13, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Dient einander in Liebe. Und ich glaube, dass die Kirche hier einen ganz besonderen Platz hat. Sie Leben ist einfach fantastisch, ist total abgefahren genial. Aber wenn du Leben studierst, dann merkst du, alles Leben findet irgendwie in Strukturen statt. Unser Körper, mehrere Systeme, die hochkomplex angelegt sind und trotzdem hocheffizient zusammenarbeiten. Faszinierend. Eine Struktur. Da steckt eine Weisheit dahinter, da steckt eine tiefe Intelligenz dahinter. Und ich glaube, dass dieses Leben Gottes, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und ich möchte, dass dieses Leben sich auf diesem Planeten ausbreitet. Deswegen sollen wir beten, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Und nicht umgekehrt. Es geht nicht um den Himmel, es geht um die Erde. Gott will die Erde verändern. Er will diesen Planeten im wahrsten Sinne des Wortes retten. Aber es braucht Strukturen, dieses Leben, dieses kraftvolle, leidenschaftliche Leben, diese kraftvolle, tiefe, leidenschaftliche Liebe. Und eine Grundstruktur, die Jesus angelegt hat, ist, er hat sie in Matthäus 16 benannt, ich will meine Kirche bauen. Punkt. Das ist das Basecamp. Von dort geht alles aus. Das ist die Grundstruktur, die Gott sich ausgedacht hat, um diesen Planeten zu verändern. Und je mehr wir das erfassen, je mehr wir, ich will nicht sagen, das begreifen, sondern davon erfasst werden, desto kraftvoller wird Kirche. Im Moment kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, dass Kirche besonders kraftvoll dasteht. Aber wir arbeiten dran, das zu verändern. Deswegen sind wir hier heute Morgen. Deswegen stehe ich jeden Sonntag hier. Deswegen stehe ich jeden Tag auf, um genau dafür zu leben. Darf ich uns noch mal erinnern an dieses Bild der Standuhren, der Pendeluhren? Wenn wir unseren Raum hier uns vorstellen mit Pendeluhren, sagen wir mal so 100 Stück, und jede pendelt anders, und es braucht eine Zeit lang X, und das ist tatsächlich eine physikalische Gesetzmäßigkeit, es braucht eine Zeit X, und irgendwann pendeln sie alle gleichmäßig, im selben Rhythmus. Und ich finde das so ein wunderschönes Bild. Dieses Pendeln soll den Herzschlag Gottes für Menschen widerspiegeln. Und ich möchte gern das mal in ein paar Begriffe kleiden, ein paar Gedanken. Zum Beispiel den Gedanken Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit. Was ist das? Das ist ein Begriff, der, glaube ich, nicht allzu häufig heute zu finden ist. Selbstlosigkeit beginnt für mich mit einem Bewusstsein für meine Bedürfnisse. Haha, ja, tatsächlich. Ich brauche ein Bewusstsein für meine Bedürfnisse. Ich brauche ein Bewusstsein, dass ich eine eigene Verantwortung für meine Bedürfnisse habe. Und wenn ich das in gesunder Weise entwickle, dann lerne ich auch ein Bewusstsein für die Bedürfnisse anderer zu entwickeln. Und wenn ich dann bewegt werde von der Liebe Gottes, dann gelingt es mir auf eine gesunde Art und Weise, selbstlos zu sein und Bedürfnisse oder das Recht auf Erfüllung meiner Bedürfnisse abzugeben, loszulassen. Zu sagen, ja Gott, ich kenne meine Bedürfnisse, aber ich gebe mein Recht auf dieses Forderungsrecht auf Erfüllung meiner Bedürfnisse auf, so wie Jesus sein Recht aufgegeben hat. Und ich vertraue darauf, dass deine Liebe, Gott, genug für mich ist, um alles zu erfüllen, was ich brauche. Auch ganz praktisch. Loyalität. Alles kraftvolle Worte, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen pathetisch, aber ich finde, es lohnt sich mal über diese Worte sich Gedanken zu machen. Loyalität, was heißt das eigentlich? Was steckt da drin? Für mich heißt Loyalität zum Beispiel Treue. Treue. Treue meint für mich, mein Ja zu dir ist ein absolutes Ja zu dir. Du kannst dich auf mein Ja zu dir verlassen. Mein Ja zu dir ist nicht an Bedingungen geknüpft, sondern mein Ja zu dir wird gespeist und genährt von der Liebe Gottes. Und gerade wenn ich das Thema Selbstlosigkeit verstehe, dann gibt das noch diesem Gedanken, mein Ja zu dir ist ein absolut unumstößliches Ja. Es ist zuverlässig und es hat Dauer. Das hat Kraft. Loyalität hat was mit Hingabe zu tun. Ich bin bereit, mich einzulassen auf das, was vielleicht nicht mir direkt in unmittelbarer Nähe dient. Das, was der Dienst an dem anderen ist, an dem Fremden, was noch nicht mein Eigentum ist. Hingabe, sich einlassen, Einsatzbereitschaft. Loyalität hat was mit Wertschätzung zu tun, mit Respekt und Würde, Dankbarkeit. Ein anderer Begriff ist einfach Vertrauen. Vertrauen erwächst aus der Liebe Gottes. Vertrauen hat was mit Wahrheit zu tun. Vertrauen hat was mit Offenheit zu tun, mit Ehrlichkeit. Vertrauen hat etwas damit zu tun, dass wir ehrlich einander zugewandt sind, auch wenn wir wissen, dass es Unterschiede gibt, die uns vielleicht sogar herausfordern. Vertrauen. Liebe macht vertrauensfähig und Verbundenheit. Verbundenheit ist für mich auch ein ganz starker Begriff. Verbundenheit ist nicht gekoppelt an Mitgliedsanträge. Überhaupt nichts dergleichen. Verbundenheit ist in dieser Entschiedenheit des Herzens. Mein Ja zu dir ist ein Ja. Und ich weiß mich auf einer tiefen Ebene mit Menschen verbunden. Ich weiß, ich bin nicht allein. Ich weiß, mein Leben hat automatisch auch Auswirkungen auf andere, wie ich mit meinem Leben umgehe. Wir leben in der Illusion, dass wir voneinander getrennt sind. Aber es gibt kein Leben außerhalb von Gott. Innerhalb von Gott sind wir alle irgendwo auf irgendeiner Ebene miteinander verbunden. So, und ein letzter Gedanke, um einfach mal diese Struktur Kirche zu beschreiben und dieses Leben, was sich da Bahn brechen will. Mitgefühl. Mitgefühl hat was mit Präsenz zu tun. Ich bin da. Ich mache nicht nur etwas, wo ich mit dem Herzen oder mit den Gedanken gar nicht dabei bin, sondern ich bin voll da, ich bin voll präsent, ich lasse mich hundertprozentig ein. Ich bin in der Lage, hineinzuspüren in eine Situation. Ich bin in der Lage, mich auf eine Begegnung einzulassen. Und ich habe es schon einige Male gesagt, Mitgefühl hat nichts mit Mitleid zu tun. Mitleid ist, ich leide. Mitleid merkst du, Mitleid kostet dich Kraft, zieht dich runter, belastet dich. Mitgefühl ist was anderes. Mitgefühl ist, du kannst 100% mitfühlen. Und du bist 100% präsent. Aber du leidest nicht mit. Du kannst wieder rausgehen aus der Situation. Gäbe noch vieles daran zu beschreiben, auch Auswirkungen, die diese Kultur, die von solchen Ideen geprägt ist, eine solche Kultur hat Auswirkungen. Da ist Freude am Start. Freude, die sich Bahn bricht. Da ist eine Kultur von Respekt und Würde am Start. Da wird Kreativität freigesetzt, um Lösungen zu finden, Dinge zu verändern. Und es wird freigesetzt, dass wir verstehen, jeder von uns hat einen einzigartigen Teil beizutragen. Keiner hat das Ganze. Aber wenn jeder von uns seinen einzigartigen Teil beiträgt, wenn jeder von uns aus dieser Haltung herauskommt, Herr, gib mir, bitte hilf mir, gib mir. Wenn wir aus dieser Haltung herauskommen und sagen, Gott, mach mich. Be the change. Mach's wie er. Er wurde zur Lösung. Er wurde personifizierte Veränderung. Und zu sagen, Gott, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Und weißt du, als Grundlage nochmal, möchte ich nochmal beschreiben aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott erst geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden, sprich uns loszukaufen. Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und erfahren. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Die Furcht, die Angst hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, ist noch nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Oh, ihr Lieben, wenn es irgendeinen Satz gibt, der über meinem Leben stehen soll, dann ist es dieser. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Es geht nicht um Religiosität. Es gibt so einen tollen Spruch, ich lese den Rat noch mit dazu. Der Freigebige wird immer reicher und der Geizhals spart sich arm. Wenn du mit anderen teilst, wirst du selbst beschenkt. Wenn du den Durst anderer stillst, lässt man dich auch nicht verdursten. Der Freigebige wird immer reicher. Freigebig, weil diese Erfahrung der Liebe, wie ich sie gerade vorgelesen habe, dich freisetzt, großzügig zu sein, freigebig zu sein, dich 100% einzulassen, nichts zurückzuhalten. Können wir zum Abschluss noch mal so ein bisschen träumen? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn jeder von uns hier zu 100% die volle Verantwortung übernehmen würde, dass die Kirche erblühen kann und dass dieses Leben Gottes sichtbar werden kann für andere. 100%. Und wir haben alle unsere Bereiche, wo wir geben und wo wir zurückhalten. Ja, und ich fordere ich tatsächlich heraus, wo hältst du noch zurück und warum? Mit welchen Rechtfertigungen? Lass ab, lass los, sei still und erkenne, dass er Gott ist und dir begegnet. Was wäre, wenn? Wenn jeder bereit wäre, sich so wie Christus zu verschenken, ohne zurückzuhalten. Was wäre, wenn jeder leidenschaftlich großzügig wäre? Was wäre, wenn jeder ein leidenschaftlicher Ermutiger wäre? Wie würde dein Umfeld aussehen? Wie würde unser Umfeld aussehen? Wie könnte es in 3 Jahren, in 5 Jahren aussehen? Ich glaube an die Kraft der Liebe Gottes, Herzen zu verändern. Und ich lade uns ein, lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir hören diese Gedanken von dir und über dich. Und ich bete, dass diese Worte nicht nur Worte sind, sondern dass die Kraft deines Geistes und deines Lebens in und durch diese Worte wirksam wird in unseren Herzen. Berühre du mit deiner Liebe unsere Herzen. Und gerade da, wo Schmerz ist in den Herzen, wo Enttäuschung ist in den Herzen, wo Angst und Beklemmung, Schwermut in den Herzen ist, bete ich dich gerade jetzt, dass du Herzen begegnest. Wenn das für dich der Fall ist, Angst, Beklemmung oder auch Streit, Schmerz, dann lade ich dich ein, jetzt ganz bewusst dein Herz Gott hinzuhalten und diese Versöhnung zu suchen. Sieh, wir haben vorhin das Abendmahl gefeiert. Und das Abendmahl macht in besonderer Weise deutlich, dass Christus sich entleert hat. Und das Abendmahl nimmst du auf. Das, was Jesus sich entleert hat, es nimmst du auf. Und das ist die Metapher, das ist das Bild, was da drin steckt, diese Kraft. Und so möchte ich dich einladen, wirklich dein Herz ganz zu öffnen und diese Liebe in dich aufzunehmen. Er hat sich für dich entäußert. Und er will dein Herz mit seinem Herzen versöhnen und zusammenbringen. Und alles, was du nur tun musst, ist heute Morgen zu sagen, ja, ich will das. Du musst nicht wissen, wie es danach weitergeht, sondern dass du dich einfach mal darauf einlässt und sagst, Gott, ich danke dir für deine Liebe. Ich bringe dir mein Herz. Lass mein Herz mit deinem Herzen versöhnt sein. Vergib mir. Reinige mich. Versöhne mich mit dir. Ich will mit dir versöhnt sein. Wenn du das beten kannst, tu es vielleicht nochmal für dich. Ich will mit dir versöhnt sein. Ich nehme deine Liebe an. Egal, ob es für dich zum ersten Mal ist oder zum hundertsten Mal oder zum zighundertsten Mal. Aber lass diese Kraft der Liebe in dein Herz hinein. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und vielleicht gehst du sogar noch einen Schritt weiter, wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir fremd und du lebst nicht wirklich da drin. Oder vielleicht hast du es schon oft gehört, hast irgendwann vielleicht mal dran geglaubt, aber bist weit weg davon. Möchte ich nochmal dich ermutigen, mit dem Herzen zu glauben und zu bekennen. Denn mit dem Herzen, denn durch den Glauben im Herzen wirst du vor Gott gerecht und versöhnt. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Heißt, die Kraft Gottes kommt in dein Leben und verändert Dinge, heilt Dinge, erneuert Dinge, gibt dir Perspektiven, die du dir selbst kaum selbst ausdenken konntest. Denn Gott liebt dich leidenschaftlich. Amen.